Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr auch zum dritten und letzten Teil meiner Japan-Trilogie wieder eingeschaltet habt. Diesmal geht es um den Film Lost in Translation von Regisseurin Sofia Coppola aus dem Jahr 2003. Warum der Filmtitel dieser amerikanisch-japanischen Koproduktion auch gut als Überschrift über die Dreharbeiten passen würde, das erfahrt ihr später in dieser Folge. Ebenso wie die Antwort auf die Frage, ob das im Film gezeigte Tokio auch tatsächlich der Realität entspricht. Am Ende dieser Sendung werde ich hierzu nämlich ein kurzes Interview mit meiner lieben Frau Carmen führen. Sie und ihre Todorokis sind inzwischen nämlich wieder gut aus Japan zurückgekehrt. Was sie auf ihrer Reise alles erlebt hat, das erfahrt ihr später. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Beginnen möchte ich die Sendung aber, wie ihr das gewohnt seid, einmal mehr mit den News aus der Filmwelt. Und diese starte ich mit einem Film, der ganz aktuell in unseren Kinos läuft, der auch ganz gut zum heutigen dritten Japan-Special passt und den ich auch bereits selbst gesehen habe. Bei Godzilla Minus One handelt es sich nämlich, trotz des englischen Titels, um eine rein japanische Produktion. Die inzwischen 33. Reinkarnation des vielleicht berühmtesten Leinwandmonsters aller Zeiten ist eine Verneigung vor dem vor exakt 70 Jahren erschienenen Original-Godzilla und unterscheidet sich, im positiven Sinne, deutlich von den amerikanischen Godzilla-Filmen der letzten Jahre, die in erster Linie Effekt- und Actionspektakel waren. Wer aufmerksame Hörer in dieses Podcast ist, weiß zwar, dass ich auch diese sehr gerne gesehen habe, dass es sich dabei jedoch eher um ein Vergnügen aus der Kategorie Guilty Pleasure handelt, da die Stories dieser astreinen Popcorn-Kinostreifen doch zumeist eher unterkomplex waren, um es freundlich auszudrücken. Dementsprechend hatte ich eigentlich auch keine großen Erwartungen an Godzilla Minus One, wurde jedoch bereits in den ersten Minuten des Films eines Besseren belehrt. Im Zentrum dieser Toho-Produktion, über das altehrwürdige japanische Studio Toho hatte ich ja bereits in der vorletzten Folge dieses Podcasts gesprochen, steht, neben dem namensgebenden Monster, ein junger Kamikaze-Pilot namens Koichi Shikishima. Wir lernen ihn kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs kennen, als er einen Defekt seines Flugzeugs vortäuscht, um nicht mit diesem in den sicheren Tod stürzen zu müssen. Auf der kleinen Insel, auf der er landet, wird er Zeuge eines nächtlichen Angriffs der Riesenechse Godzilla, die aus dem Meer steigt und den ganzen Stützpunkt, einschließlich eines Großteils der japanischen Soldaten dort, in Schutt und Asche legt. Koichi hätte einmal mehr die Chance gehabt, sich selbst in die Luft zu sprengen und damit den Koloss eventuell aufzuhalten. Er tut es jedoch nicht. Dafür erntet er nicht nur harsche Kritik von Ingenieur Tachibana, dem einzigen anderen Überlebenden des Angriffs, sondern dieses Schuldgefühl trägt er auch die kommenden Jahre noch mit sich herum. Koichi kehrt ins total zerstörte Nachkriegstokio zurück. Seine Eltern sind bei den Bombenangriffen auf die Stadt ebenso ums Leben gekommen wie die Kinder seiner Nachbarin. Diese macht ihm anfangs schwere Vorwürfe, dass er und die anderen Soldaten es so weit hätten kommen lassen. Später im Film durchläuft sie jedoch einen Gesinnungswandel. Kurz darauf nistet sich eine junge Frau, Noriko, bei Koichi Shikishima ein. Sie hat ein verwaistes Baby aufgenommen und schon bald wird aus den Dreien eine kleine Familie. Koichi nimmt einen Job auf einem Minenräumungsschiff an, bei dem er auch neue Freunde findet. Während dieser Arbeit begegnet er seinem alten Kriegstrauma wieder. Das saurierartige Monster Godzilla kehrt größer und mächtiger denn je zurück und zerstört die gerade erst wieder aufgebaute Metropole Tokio. Auch Noriko ist mutmaßlich unter den Opfern des Angriffs. Da Japan komplett demilitarisiert ist, obliegt es allein der Zivilbevölkerung, etwas gegen diese apokalyptische Bedrohung zu unternehmen. Eine kleine Gruppe um Koichi, Tachibana und den von allen nur Professor genannten Kenji entwirft einen Plan, um Godzilla aufzuhalten. Ob dieser Kampf David gegen Goliath jedoch von Erfolg gekrönt sein wird, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Allerdings kann ich bereits sagen, dass mich Godzilla Minus One sehr positiv überrascht hat. Man sieht zwar einerseits einen absolut gelungenen, klassischen Godzilla-Film, mit einer sehr überzeugend animierten und äußerst bedrohlich wirkenden Riesenechse. Andererseits handelt es sich dabei jedoch auch um ein gelungenes Nachkriegsdrama. Ungewohnt offen und auch selbstkritisch werden hier die Traumata und Komplexe der japanischen Gesellschaft anhand der Charaktere rund um den ehemaligen Kamikaze-Flieger Koichi dargestellt. Herausgekommen ist ein erstaunlich vielschichtiges Psychogramm dieser Epoche und gleichzeitig eben auch ein unterhaltsames Creature-Feature. Fans des Genres, aber auch Japan-Interessierten generell, kann ich Godzilla Minus One daher nur wärmstens empfehlen. Für die nächste News geht der Blick nach Hollywood, genauer gesagt auf den berühmten Walk of Fame. Auf diesem bekanntesten Gehweg der Welt werden seit 1960 die Stars und Sternchen der amerikanischen Traumfabrik geehrt. Was einst als PR-Aktion der Stadt Los Angeles startete, hat sich inzwischen längst zu einem festen Ritual in der kalifornischen Metropole entwickelt. In 5 Kategorien – Film, Fernsehen, Musik, Radio und Theater – werden hier regelmäßig Prominente mit einer sternförmigen Bodenplatte für ihr Lebenswerk verewigt. Am 1. Dezember, also pünktlich zum Start in den Advent, wurde nun der 2665. Walk of Fame-Stern feierlich enthüllt. Er wurde passenderweise an den Star des nicht nur in meinen Augen beliebtesten Weihnachtsfilms aller Zeiten vergeben. Macaulay Culkin, der wohl den meisten für seine Darstellung des furchtlosen 8-jährigen Kevin in den Filmen Kevin allein zu Haus von 1990 sowie der Fortsetzung Kevin allein in New York von 1992 bekannt sein durfte, enthüllte an diesem Tag feierlich den Stern mit seinem Namen darauf. Als Laudatorin war denn auch Catherine O'Hara eingeladen, die in den beiden Komödien die Mutter von Kevin spielte und darin ihren Sprössling gleich zweimal zu Hause vergessen hatte. Sie lobte den heute 44-Jährigen, der sein Image als Kinderstar nie wirklich los wurde, in den höchsten Tönen. Macaulay sei Anfang der 1990er ein echter Superstar gewesen, hätte den plötzlichen Ruhm jedoch mit Humor und Intelligenz gemeistert. Begleitet wurde der freudestrahlende Culkin von seiner Lebenspartnerin und den beiden gemeinsamen Kindern. Ich habe mich sehr über diese Meldung gefreut, denn lange war es still um den einstigen Kinderstar geworden. Er scheint sich nun mit seinem Schicksal versöhnt zu haben und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Und zu Weihnachten läuft natürlich auch dieses Jahr garantiert wieder Kevin allein zu Hause bei uns zu Hause. Nun aber zum eigentlichen Film dieser Episode, dessen Inhalt ich euch, wie gewohnt, zunächst noch einmal zusammenfassen möchte. In der Tragikomödie Lost in Translation von 2003 geht es um zwei zunächst sehr unterschiedlich wirkende Menschen, die im Laufe des Films jedoch immer mehr Gemeinsamkeiten finden und so etwas wie eine platonische Liebesbeziehung entwickeln. Der alternde Hollywood-Schauspieler Bob Harris, gespielt von Bill Murray, ist in Tokio, um für $2 Millionen einen Werbespot für Whisky zu drehen. Während des Drehs, der an einem Nachmittag erledigt ist, kommt es zu einigen unfreiwillig komischen Szenen, da die vom heftig gestikulierenden Regisseur vorgetragenen ausführlichen Regieanweisungen von der Übersetzerin nur in knappen, mutmaßlich sinnentstellenden Sätzen zusammengefasst werden. Sie sind lost in translation, gehen also in der Übersetzung verloren. Da Harris' Agent möchte, dass der Schauspieler noch in einer japanischen Fernsehshow auftritt, ist sein Klient gezwungen, noch den Rest der Woche im Luxushotel Park Hyatt hoch über den Dächern der Megacity zu verbringen. Dort trifft der lustlos und lethargisch wirkende Mitvierziger nachts an der Hotelbar die junge Amerikanerin Charlotte, die ebenfalls nicht schlafen kann. Charlotte, gespielt von Scarlett Johansson, ist Anfang 20 und begleitet ihren Mann, einen hippen Boulevardfotografen, der in Tokio für einige Tage einen Job hat. Während sie sich im Hotel langweilt, sich bei Spaziergängen durch Tokio und Kyoto die Zeit vertreibt oder einmal ihren Mann John zu einem Abendessen mit einem schrillen Hollywood-Sternchen begleitet, wird ihr deutlich, wie oberflächlich ihre noch junge Ehe doch ist. Charlotte fühlt sich vernachlässigt und verloren. Sie hat das Gefühl, ihr Leben stecke in einer Sackgasse. Dieses Gefühl teilt sie mit Bob. Nach ihrem ersten Treffen in der Hotelbar treffen sich die beiden wieder und erkunden das nächtliche Tokio zusammen. Zwischen Spielhöllen, Sushi, Karaoke und Stripclubs gelingt es ihnen, ihre Melancholie für ein paar Stunden zu vergessen. Es entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft und bald schon sprechen die beiden auch über ihre persönlichen Lebenskrisen miteinander. Das zarte Band droht zu reißen, als Bob sich nach einer durchzechten Nacht auf einen One-Night-Stand mit einer Barsängerin einlässt. Kurz vor Charlottes Abreise versöhnen sich der alternde Schauspieler und die Philosophiestudentin aber wieder. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und einem Abschiedskuss verabschieden sie sich voneinander, während sie langsam beide im hektischen Treiben der Menschenmassen um sie herum verschwinden. Wer beim Nachnamen der Regisseurin von Lost in Translation schon hellhörig geworden ist, der liegt richtig. Ja, Sofia Coppola ist tatsächlich die Tochter des großen Francis Ford Coppola, des Regisseurs von Filmen wie Der Pate und Apocalypse Now. Nachdem sie das Filmemachen-Handwerk also bereits von klein auf in ihrer Familie miterlebt hatte und auch schon in einigen Filmen ihres berühmten Vaters wie Der Pate Teil 3 Erfahrungen als Schauspielerin gesammelt hatte, sollte man meinen, dass es nur logisch für Sofia Coppola gewesen sei, selbst diesen Beruf zu ergreifen. Ganz so einfach war es jedoch nicht. Tatsächlich versuchte Coppola in den 1990er Jahren zunächst etwas ganz anderes. Sie gründete das Modelabel Milkfat und produzierte ihre eigene Modekollektion. Und zwar nicht in San Francisco, dem Sitz der Independent-Produktionsfirma ihres Vaters, sondern im fernen Tokio. Der Schauplatz ihres zweiten Kinofilms Lost in Translation kam also nicht von ungefähr, sondern basierte auf ihren Erfahrungen aus dieser Zeit. Zitat Sofia Coppola: Lost in Translation ist mein persönlichster Film. Scarlets Charakter bewegen Fragen, die mich damals auch bewegten. Sie kannte das Gefühl als Fremde in dieser fantastischen Welt, deren Sprache man nicht versteht, sehr gut. Ihr Co-Produzent Ross Katz bezeichnete Tokio als Wunderland aus Lichtern, Musik und Mode, in dem man sich immer nur halbwach fühle. Dieses Gefühl wollte Coppola in ihrem Film festhalten. 2001 reiste sie extra für mehrere Wochen in ihre frühere Wirkungsstätte zurück, um Inspirationen für ihr Drehbuch zu erhalten. Mit Erfolg. Sie kehrte mit einem 70-seitigen Skript zurück, für das sie nun nach unabhängigen Geldgebern suchte. Denn sie wollte ihren Film, ganz der Vater, möglichst ohne die großen Hollywood-Studios produzieren. Sie hatte Erfolg damit und fand Investoren, größtenteils aus Japan, die ihr ein Budget von 4 Millionen Dollar für Lost in Translation zur Verfügung stellten. Das war jedoch noch nicht die größte Hürde während der Pre-Production für die junge Regisseurin. Als sie die Rolle des Bob Harris geschrieben hatte, hatte sie nämlich die ganze Zeit nur an einen einzigen Schauspieler gedacht, der diese spielen sollte, Bill Murray. Er ist laut Sofia Coppola ihr absoluter Lieblingsschauspieler und sie wollte den Film auf keinen Fall ohne ihn drehen. Allerdings war es für die damals 30-Jährige gar nicht so einfach, an den Hollywood-Star heranzukommen. Murray galt als exzentrisch und hatte nicht einmal einen eigenen Agenten. Über einen Freund ihres Vaters kam sie schließlich an die Adresse, schickte ihm das Skript und schrieb ihm immer und immer wieder, dass sie ihn unbedingt in ihrem Film haben wolle. Nach einem ganzen Jahr des Umwerbens bekam sie endlich eine Antwort. Murray sagte zu, unterschrieb jedoch keinen Vertrag. Bis zuletzt war unklar, ob er sich nicht doch noch anders überlegen würde. Sofia Coppola bereitete derweil in Japan alles vor. Sie mietete ein kleines Büro, stellte das Drehteam zusammen, einige AmerikanerInnen, aber vor allem JapanerInnen, und auch die anderen SchauspielerInnen trudelten nach und nach ein. Erst am allerersten Drehtag, dem 29. September 2002, erschien auch Bill Murray. Er hatte zwar immer noch keinen Vertrag, stellte sich aber sofort voll und ganz in den Dienst der Sache. In den Making-of-Aufnahmen von damals ist zu sehen, wie viel Spaß der bekannte Schauspieler mit der jungen Nachwuchscrew hatte. Er blödelte viel herum, war aber auch stets charmant und hilfsbereit. In den ersten Wochen drehte das Team zunächst alle Szenen, die on location in Tokio spielen. Wie Coppola und ihre Filmcrew dabei vorgingen, kann getrost als Guerilla-Filmemachen bezeichnet werden. In möglichst kleiner Gruppe zogen sie los und drehten, nur mit einer tragbaren 35mm Filmkamera bewaffnet, mitten im Trubel der Großstadt. Oft spontan, manchmal improvisiert, immer ohne Drehgenehmigung. Ein japanischer Mitarbeiter berichtete Jahre später, dass er und die anderen japanischen Crewmitglieder dabei immer so taten, als ob sie nicht dazugehörten. Damit wollte man sie einerseits schützen, falls es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen wäre, was erstaunlicherweise nie der Fall war. Andererseits hatte dies für die amerikanischen Crewmitglieder noch einen sehr praktischen Nebeneffekt. Weil die Passanten nicht wussten, wie sie mit dem amerikanischen Kamerateam kommunizieren konnten, ignorierten sie es einfach, anstatt sie vom Drehen abhalten zu wollen. Auf diese Weise entstanden absolut authentische, aus dem Leben gegriffene Aufnahmen. Kameramann Lance Eckhart ist sich sicher, dass es auf normalem, legalem Weg fast unmöglich ist, in Tokio etwas mit einer großen Filmcrew zu drehen. Zu groß sei der Aufwand, den dies in dieser lärmenden, pulsierenden Millionenstadt bedeuten würde. Fast wäre Sofia Coppola an der einzigen Location, für die man sich tatsächlich eine Drehgenehmigung besorgte, gescheitert. Das Luxushotel Park Hyatt, welches sich in den oberen Stockwerken eines der größten Wolkenkratzer Tokios befindet, wollte die schon getätigte Zusage wieder zurückziehen. Coppola bekniete die Hoteleigentümer förmlich, ihnen doch die Dreherlaubnis zu erteilen, und erhielt diese letztendlich auch. Im Nachhinein wird man im Park Hyatt froh darüber sein, bescherte der Erfolg des Films dem Hotel schließlich Unmengen an Touristen, die einmal wie Bill Murray und Scarlett Johansson an der Hotelbar sitzen oder, wie Charlotte im Film, versonnen auf die Skyline Tokios unter sich blicken wollten. Auch der Drehort des Luxushotels mit seiner sterilen Ruhe, der in einem auffallenden Kontrast zu der lärmenden Megacity drumherum steht, hat für die Regisseurin biografische Gründe. Zitat: Ich liebte es, als Kind in Hotels zu leben, während meine Eltern ihre Filme drehten. Sie waren wie eine eigene Welt, eine Flucht vor dem echten Leben. Die Szene, in der Bill Murray alias Bob Harris den Whisky-Werbespot dreht, wurde in einem Filmstudio gedreht. Auch diese Sequenz hat witzigerweise ihre Inspiration in der Vergangenheit der Familie Coppola. Den gezeigten Suntory Whisky gibt es nämlich tatsächlich. Und in den 1980ern machte niemand Geringeres als Sofias Vater Francis Ford Coppola zusammen mit der japanischen Regielegende Akira Kurosawa eine Fernsehwerbung für den edlen Tropfen. In dem Clip, den man heute noch auf YouTube findet, prosten sich die beiden Freunde zu, während sie die Storyboards eines Films diskutieren. Tatsächlich hatte Francis Ford Coppola ja für ein Comeback Kurosawas gesorgt, wie ich in der vorletzten Folge dieses Podcasts ausgeführt hatte. Der Filmtitel Lost in Translation bezieht sich laut Sofia Coppola jedoch nicht nur auf diese Szene des Whisky-Spot-Drehs, sondern auch auf die mangelnde Kommunikation zwischen Männern und Frauen allgemein, sowie darauf, dass sich die beiden Hauptfiguren des Films lost, also verloren, fühlen. Allerdings könnte man dieses Unverständnis auch auf die besondere Dynamik während der Produktion des Films beziehen. Die Filmcrew war, wie bereits gesagt, wild zusammengemischt aus japanischen und amerikanischen MitarbeiterInnen. Als einziger Übersetzer fungierte ein japanischer Produktionsassistent. Die meiste Zeit ging das gut, jedoch gab es auch einige heikle Situationen, bei denen die verschiedenen Mentalitäten aufeinanderprallten. Weil sie die vereinbarte Drehzeit in einer Sushi-Bar um 10 Minuten überschritten hatten, stellte der erboste Barbesitzer der Crew den Strom ab. Der japanische Produktionsassistent, der den Dreh geplant hatte, fühlte sich dadurch so sehr in seiner Ehre verletzt, dass er kündigen wollte. Es bedurfte eines langen Gesprächs, in dem sich die Amerikaner entschuldigten und die Unterschiede in den Arbeitsweisen zu erklären versuchten, um den Assistenten zum Bleiben zu bewegen und eine Krise abzuwenden. Auch Bill Murray ließ bei einigen dieser kritischen Situationen seinen Charme und seine Erfahrung spielen und rettete so ein paar Mal den Tag. Lost in Translation feierte schließlich am 29. August 2003 Premiere in den USA und entwickelte sich binnen kürzester Zeit zum absoluten Überraschungserfolg. Den 4 Millionen Dollar Produktionskosten standen letztendlich rund 120 Millionen Dollar Einnahmen an den Kinokassen gegenüber. Sowohl das Publikum als auch die KritikerInnen liebten den Film. 2004 gewann er 3 Golden Globes, als bester Film, für das beste Drehbuch und für Bill Murray als besten Darsteller, sowie einen Oscar für das beste Drehbuch, womit Sofia Coppola endgültig in die Fußstapfen ihres Vaters trat, dessen Karriere 1971 ebenfalls mit dem Oscar für das beste Drehbuch für den Film Patton begonnen hatte. Sie hat seitdem weitere erfolgreiche Filme gedreht, in denen es meist um weibliche Geschichten geht. Zum Beispiel 2006 Marie Antoinette mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle oder, ganz aktuell, Priscilla, einen Film über die Ex-Frau Elvis Presleys, der in Deutschland am 4. Januar 2024 in die Kinos kommen wird. Auch für die damals erst 17-jährige Scarlett Johansson stellte Lost in Translation den internationalen Durchbruch dar. Sie wurde in der Folge von Woody Allen als seine Muse erkoren und drehte mehrere Filme wie Matchpoint oder Vicky Cristina Barcelona mit ihm. Ihre Rolle als Black Widow in den Marvel-Superheldenfilmen machten Johansson zwischenzeitlich zur bestverdienendsten Schauspielerin Hollywoods. 2020 wurde sie für ihre Leistungen in Marriage Story und Jojo Rabbit gleich doppelt für den Oscar nominiert. Aber auch für den bereits fest in Hollywood etablierten Bill Murray bedeutete Lost in Translation einen Wendepunkt in seiner Karriere. war er zuvor vor allem für seinen Anarcho-Humor in Komödien wie Ghostbusters oder Täglich grüßt das Murmeltier bekannt, so spielte er nach Lost in Translation vermehrt in anspruchsvolleren Filmen bei Regisseuren wie Jim Jarmusch oder Wes Anderson mit, in denen er auch andere, tiefsinnigere Seiten seines schauspielerischen Könnens zeigen konnte. Für Netflix arbeitete Murray 2015 noch einmal mit Sofia Coppola zusammen, und zwar für das Special A Very Murray Christmas, das ich euch für die Feiertage sehr empfehlen kann. Lost in Translation schafft es auf sehr unorthodoxe Weise, mithilfe der beiden Hauptfiguren sehr grundlegende Fragen über die Beziehungen zwischen Menschen aufzuwerfen. Scarlett Johansson hat es in einem Interview so formuliert, Zitat: Je öfter man den Film sieht, desto mehr merkt man, wie fragil die Beziehungen zwischen Menschen eigentlich sind. Eingefangen hat die Regisseurin dies in traumhaften bis schlafwandlerischen Bildern von Tokio als einem Ort, der uns aus dem Westen so fremd und faszinierend zugleich erscheint, zumindest so wie Coppola es darstellt. Die Bildsprache des Films ist sehr beeindruckend, nicht nur, aber sicherlich auch aufgrund der Guerilla-Methoden beim Dreh. Wichtig war Sofia Coppola auch, dass sie ihren SchauspielerInnen, allen voran Bill Murray, genug Raum für spontane Improvisationen gab. Produzent Ross Katz beschrieb diese Art des Regieführens später so, Zitat: Sofia schafft es, das Unerwartete aus Schauspielern und Situationen herauszuholen. Da gebe ich ihm recht, und doch ist das der Punkt, an dem ich auch ansetzen muss, wenn es an meine ganz persönliche Meinung zu Lost in Translation geht. So wahr nämlich all die Qualitäten und Besonderheiten des Films sind, die ich soeben aufgezählt habe, so sehr leidet der moderne Klassiker aber auch an einigen Schwächen, die mir das Sehvergnügen leider etwas gedämpft haben. Ich bin, das muss ich gestehen, kein großer Fan von improvisierten Stoffen. Improvisation ist eine super Methode, um die Kreativität zu fördern oder neue Ideen zu generieren. Wenn einzelne Textpassagen von Schauspielern kreativ geändert werden, weil sie während des Drehs ganz in ihrer Rolle und in der Szene aufgehen, so ist das oftmals eine gute Sache und tut dem Film gut. In Lost in Translation merkt man aber, dass viele der Szenen frei improvisiert sind und so nicht im Drehbuch standen. Das soll authentisch wirken, stört für mich jedoch den ohnehin schon recht dünnen Erzählfluss. Tatsächlich ist es nämlich leider so, dass, abgesehen von einigen starken Dialogszenen, während des ganzen Films nicht sehr viel passiert. Ich finde aber, dass auch ein anspruchsvoller Kunstfilm durchaus eine gewisse Handlung haben darf und den Zuschauer nicht phasenweise langweilen sollte. Dieses Gefühl hatte ich jedoch leider teilweise beim Betrachten des Films. Vielleicht muss man Lost in Translation noch einfach öfter sehen, um die Botschaften zwischen den Zeilen besser deuten zu können. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich diese platonische Liebesbeziehung zwischen einer 17-Jährigen und einem 53-Jährigen, auch wenn sie im Film ja vom Alter her näher beieinander liegen sollen, nicht romantisch, sondern eher cringe fand, wie man heute so schön sagt. Vielleicht liegt es daran, dass der Film noch vor der MeToo-Debatte entstanden ist, aber ich finde, Seelenverwandtschaft hin oder her, dass hier allein durch die unterschiedlichen Lebenserfahrungen von Bob und Charlotte ein solches Gefälle besteht, dass ich die hier suggerierte Augenhöhe in dieser Beziehung für schlichtweg unglaubwürdig halte. Ich gebe Lost in Translation daher summa summarum eine Bewertung von 5,5 von 10 Punkten. Zum Vergleich, in der International Movie Database gaben 478.883 User dem Film eine deutlich bessere durchschnittliche Bewertung von 7,7 von 10 möglichen Punkten. Vom Tokio im Film möchte ich euch zum Ende dieser Episode nun noch ins reale Tokio 20 Jahre nach Lost in Translation mitnehmen. Wie ihr ja auch in diesem Podcast mitverfolgen konntet, hat meine liebe Frau Carmen zuletzt knapp 2 Wochen im fernen Japan verbracht und sich dankenswerterweise bereit erklärt, mir und euch ein wenig darüber zu berichten. Viel Spaß also nun mit meinem kleinen Interview mit ihr. Hallo Carmen, schön, dass du mal wieder zu Gast bist in meinem Podcast und ich dich interviewen darf. Ich hatte in den letzten Folgen ja schon ein bisschen berichtet von deiner Reise nach Japan. Jetzt warst du ja da nicht als normale Touristin, sondern du warst in einer Gruppe und es gab ja auch einen gewissen Grund für diese Reise. Kannst du uns ein bisschen darüber berichten?
Also ich bin Mitglied von Todoroki Gibai Daiko und wir spielen die Taiko, also die japanische Trommel, und unseren Sensei, der lebt in Japan. Und unser deutscher Sensei hat von ihm gelernt. Und Tanaka Sensei hat eine große Gruppe in Japan. Die haben ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert und haben uns dazu eingeladen, vorbeizukommen und mitzuspielen. Und da haben sich ein paar Leute von uns auch gemacht, um natürlich aber auch Japan zu sehen. Wir waren da ja auch ein paar Tage länger. Und aber auch unsere Muttergruppe zu besuchen.
Japanische Taiko-Trommeln, das ist ja ein bisschen was anderes als so jetzt bei uns Trommeln, die man Schlagzeug oder so kennt. Was ist da das Besondere daran?
Also muss dazu sagen, dass es, wenn man hier sagt, ich gehe trommeln, dann stellt man sich natürlich irgendwie kleine Trommeln vor, aber es sind schon große Trommeln, so eine Taiko. Und wir haben auch Odaikos, das sind riesengroße Trommeln. Und wir bewegen uns auch sehr viel. Also es ist schon auch sehr sportlich. Ich bin jetzt nicht so der sportliche Mensch, macht mir nicht so viel Spaß, aber mit Musik in der Kombination mit Sport habe ich sehr viel Freude daran. Und man bewegt sich die ganze Zeit hin und her, man bewegt die Arme, die Beine, man tut viele Muskeln einfach auch betätigen, tut total dem Rücken gut. Und man ist die ganze Zeit in Aktion, auch mit vielen anderen Mitgliedern. Es ist auch irgendwie ein Teamsport, weil wir halten alle zusammen, wir spielen alle dasselbe Lied und wenn wir einfach immer alle positive Energie haben, dann spürt man das auch. Der Zuschauer spürt es, wir spüren das im Raum und das macht einfach sehr viel Freude.
Ja, also kann ich allen nur empfehlen, guckt euch mal an, was es mit den Taikos auf sich hat. Jetzt habe ich in dieser Folge ja über den Film Lost in Translation erzählt. Dem ist damals auch von einigen KritikerInnen das Verbreiten von anti-japanischen Klischees vorgeworfen worden. Halte ich jetzt persönlich für Quatsch, weil es haben auch sehr viele Japaner mitgewirkt vor und hinter der Kamera. Trotzdem werden in dem Film natürlich Unterschiede in den japanischen und westlichen Mentalitäten sehr deutlich oder zumindest so dargestellt. Also die Japaner werden da als sehr diszipliniert und reserviert dargestellt. Andererseits sieht man sie dann so in den Vergnügungsvierteln Tokios, wo sie dann auch teilweise über die Stränge schlagen. Wie war dein Eindruck von den Einheimischen in Japan?
Also wenn man als Touri unterwegs ist, so jetzt in Tokio, so in der U-Bahn, dann wirken die schon sehr diszipliniert und reserviert und gucken dich auch nicht wirklich an, sitzen da mit ihrem Mundschutz und wirken irgendwie ein bisschen kühl. Aber wir hatten halt viel Kontakt einfach zu den Japanern, die in unserer Muttergruppe spielen. Und die waren alle so super herzlich. Die haben uns aufgenommen, als wären wir Familie. Die haben geweint vor Glück, als sie uns an der Taiko gesehen haben, dass wir so ihre Kultur auch einfach so feiern und tragen und mitmachen. Und die sind einfach alle super lustig. Die lieben irgendwie alle Ghibli und Pokémon. Wir haben uns da grandios unterhalten, obwohl wir die gegenseitige Sprache nicht kennen. Aber was du meinst, ist, glaube ich, auch, ich glaube, dass von den Japanern schon erwartet wird, dass du diszipliniert bist und dass du auch Regeln einhältst. Und ich glaube, dass sie im Alltag sich an vieles halten müssen und sie arbeiten ja auch sehr viel, dass wenn sie dann einfach sie selbst sein können und Freizeit haben, dass sie dann schon so witzige Sachen machen wie ins Pokémon-Café gehen oder Karaoke ist da ja auch sehr beliebt, dass man da einfach über die Stränge schlagen kann und sich eben nicht an diese ganzen Vorgaben halten muss, die ihnen eben im Alltag begegnen, sondern dass sie das damit kompensieren, dass sie da einfach ja, vielleicht sie mal selbst sein können oder mal verrückt sein können.
Mhm. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Einerseits habt ihr ja sehr engen Kontakt auch eben dieser japanischen Muttergruppe, nenne ich es jetzt mal, gehabt. Aber auch vorher, als du mit deinen Todorokis in Tokio warst, hast du auch nicht nur so die typischen Touri-Stationen besucht, oder? Ich habe es schon ein bisschen rausgehört gerade.
Nee, also ich war auch wegen den Kindern jetzt nicht so lange da wie die anderen. Ich hatte nur 2 volle Tage in Tokio und dann hatten wir Trainingseinheiten mit unserer Muttergruppe. Also ich glaube, von 8 Tagen war ich 4 Tage mit den Trommlern beschäftigt und 4 Tage auf touristischen Pfaden. Und ich muss auch sagen, ich habe mir, glaube ich, nicht die klassischen Dinge in Tokio angeguckt. Ich war auf jeden Fall einmal im Trommelmuseum mit meiner Gruppe. ganz brav, da musste ich auf jeden Fall hin. Aber sonst war ich eben, glaube ich, zweimal im Pokémon-Café. Also einmal dort essen und das andere Mal dort ordentlich shoppen. Ich war auch im Ghibli-Shop ganz lange und im Harry Potter-Café war ich. Ich bin aber auch mal am Tempel vorbeigelaufen und das war, ja, in Tokio habe ich tatsächlich nicht so viele typischen Touri-Sachen gemacht. Und dann waren wir nochmal in Kamakura, da steht ein großer Buddha und auch eine Tempelanlage. Und wir waren noch in Hakone, weil unser Sensei lebt in Odawara und wir waren nochmal dort eingeladen zum Barbecue. Und war eben dort, Hakone, das ist so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, mal so ein Kurort mit so typischen Onsen. Und da haben wir auch ganz typisch japanisch auf diesen Matten geschlafen.
Was ist Onsen?
Onsen sind so Quellbäder, also so eine Quelle. Da musst du als Europäer dich auch doppelt so viel waschen als ein Japaner. Und dann gibt es da auch ganz, ganz krasse Regeln, die du einhalten muss. Ich habe, glaube ich, eine Regel nicht eingehalten, da bin ich auch böse angeguckt worden. Also das ist denen auch ganz wichtig, obwohl ich es mir vorher richtig durchgelesen habe, habe ich mich nicht im Bad abgetrocknet, sondern im Raum danach. Das hätte man nicht machen dürfen. Aber das war auch gut, schön einfach mal so zu erleben. Und wir haben in diesem Hotel, das ist mal als typisch japanisches Hotel bezeichnet, auch typisch japanisch gefrühstückt. Das haben wir auch gemacht, weil unser deutscher Sensei gesagt hat, das ist auch mal wichtig, so in Japan zu machen. Und wir mussten auch so traditionelle Anzüge anziehen. Also das war auch sehr spannend. Ja, aber dadurch, dass wir eben so viel Kontakt zu den Japanern hatten, ich glaube, mehr Kultur kann man gerade gar nicht mitbekommen in einem Land. Man kann sich natürlich die ganzen Touri-Sachen anschauen, aber ich glaube, mehr von Kultur. Auch so, die haben uns in Restaurants mitgenommen, da wäre ich, glaube ich, als Touri einfach nicht reingegangen.
Ja.
Kriegt man auch wirklich nur mit, wenn man einfach mit Einheimischen viel Kontakt hat.
Ja. Auch wenn du sagst, du warst jetzt nur kurz in Tokio, aber mich würde trotzdem mal interessieren, weil, ja, für mich ist es ganz weit weg, wie dein Eindruck von dieser Stadt ist. Also in Lost in Translation wird es einerseits so als hypermodern, sehr geschäftig, aber auch so als exotischer, verrückter Ort, irgendwie auch magischer Ort gezeigt. Natürlich so durch diese westliche Brille. Du bist ja auch schon viel gereist in deinem Leben, hast auch schon andere Großstädte gesehen, auch in Asien. Wie war dein persönlicher Eindruck von Tokio? Kannst du da so mitgehen, wie das so auch in diesen Filmen so dargestellt wird? Sagst du, naja, es ist eigentlich nur eine Großstadt unter anderen? Oder hat es doch was Besonderes?
Also ich muss sagen, ich kann mich an Lost in Translation jetzt nicht mehr so erinnern, weil ich nur noch weiß, ich fand den Film furchtbar. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie sie Tokio dargestellt haben. Mich hat es ein bisschen auch an andere asiatische Großstädte erinnert. So vor allem durch die Hochhäuser, obwohl die in Tokio natürlich noch mal größer waren. Und natürlich schon auch irgendwie ein bisschen moderner. Also dieses Magische habe ich jetzt vielleicht nicht gefühlt, aber vielleicht auch dadurch, dass ich einfach nicht so lange da war und vielleicht auch mehr in Cafés gesessen habe, als mir so andere Sachen anzuschauen. Also ich glaube, es gibt super viele schöne Ecken. Wir waren eben auch einmal abends unterwegs, da waren unglaublich viele Lichter überall und das war wirklich richtig schön. Und es ist eine sehr belebte Großstadt, aber ich war vielleicht einfach zu kurz dort. Aber natürlich, wenn man aufs Land fährt, ist es natürlich wieder total anders als jetzt in der Großstadt. Ich fand nur, die Hochhäuser waren so extrem riesig und groß. Ich glaube, da haben wahrscheinlich so viele Menschen drin gelebt, in einem Komplex. Ich weiß gar nicht, ob es so große Hochhäuser bei uns gibt. Die kamen mir sehr, sehr groß vor. Ja. Dann natürlich mit dem Bahnfahren in Tokio sind die natürlich viel moderner und besser organisiert als wir hier in Deutschland. Das auch natürlich. Was ich super fand, waren die Automaten an jeder Ecke, wo du Getränke rausnehmen konntest. Tees, die genau die richtige Temperatur hatten, dass du sie trinken kannst. Also sowas war schon natürlich anders wie bei uns, aber auch richtig cool. Was weniger gab, gab es Mülleimer. Habe ich aber gelesen, dass es dann einen Anschlag gab in dem Mülleimer. Deswegen wurden viele weggemacht. Und die Japaner nehmen tatsächlich einfach ihren Müll mit nach Hause oder suchen einen Mülleimer. Obwohl mir jetzt von meinen Mitträumern gesagt worden sind, nachdem ich weg war, waren die in einem Ort in Tokio, wo es wohl dreckig war. Also das gibt's wohl auch. Ja. Was ich ziemlich faszinierend fand, war, wir sind abends an einer Stelle vorbeigelaufen, wo eine Baustelle war, die frühestern noch nicht war. Und dann hat ein Begleiter gesagt, ja, morgen früh ist sie weg. Also die fangen da abends an, über Nacht und sind dann fertig. Und wir sind am Morgen vorbeigelaufen, die war wirklich weg und es war alles wieder repariert. Also sowas ist schon total anders wie bei uns. Ja.
Also ein bisschen Magie dann schon, ja, wenn auch nur schon auf der Baustelle.
Aber vielleicht hätte ich sie mehr gespürt, wenn ich vielleicht länger da gewesen wäre.
Ja, ja. Aber trotzdem schon mal interessante Einblicke. Zum Abschluss noch zwei kurze Fragen. Du hast schon gesagt, du warst jetzt nur 10 Tage da. Würdest du gerne irgendwann mal wieder zurückkehren nach Japan? Und zweite Frage, weißt du schon, was würdest du dann da gerne machen? Gibt es vielleicht irgendwas, wo jetzt die Zeit nicht gereicht hat, was du da gerne noch machen würdest in Japan?
Also wir sind auf jeden Fall wieder eingeladen in 3 Jahren zum nächsten Jubiläum. Müssen wir uns wieder überlegen, ob wir hinwollen. Natürlich will ich auf jeden Fall mehr vom Land sehen. Es gibt ja so total viele coole Orte, die sich auf jeden Fall lohnen anzuschauen. Ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Kyoto oder nach Osaka. Das sind ja die ganzen tollen Parks wie Ghibli Park und Universal Studios. Da gibt es natürlich das Ghibli Museum. Da war ich jetzt nicht drin, weil ich das einfach nicht mitbekommen habe, dass man seine Tickets schon viel im Voraus bestellen musste. Das wäre jetzt bei den Cafés auch gewesen. Da gab es nur zum Glück noch so Plätze, die man einnehmen konnte, wenn jemand abgesagt hat. Aber fürs Ghibli Museum war da überhaupt keine Chance, sowas. Dann natürlich die Japaner wieder dort treffen, weil es einfach so schön war, weil sie uns einfach so gut aufgenommen haben. Und ich glaube einfach, so Hokkaido mal zu sehen oder ich glaube, die ganze Insel lohnt sich. Also auf dem Land, wo wir auch auf jeden Fall waren, in Hakone, das ist einfach auch nochmal ein anderer Eindruck als jetzt Yokohama oder Tokio. Yokohama waren wir auch. Das sind ja diese Riesenstädte. Was ich aber auch super am Reisen finde, ist das Essen. Ich fand es ganz toll in Japan, das Essen, das war abgefahren. Wir haben so viele tolle Sachen gegessen. Fischeis habe ich leider nicht gegessen. Das würde ich gerne nochmal probieren. Also Eis, das nach Fisch schmeckt.
Klingt spannend.
Habe ich nicht gefunden. Ja, aber sonst also auch an tolle Orten gehen, wo man tolles Essen kann.
Ja. Gut, bis dahin können wir uns ja über die Filme noch ein bisschen das Land erschließen. Wir sind ja beide so ein bisschen auf den Geschmack von Ghibli-Filmen jetzt gekommen in Vorbereitung auf Japan. Und genau, das habe ich ja auch schon angekündigt hier im Podcast. Da kommt jetzt auch demnächst wieder ein neuer raus von Hayao Miyazaki. Anfang Januar, den können wir uns ja vielleicht dann auch anschauen. Dann vielen Dank, Carmen, für diese Einblicke und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.